So, Aufnahme läuft.
Achso, es läuft.
Es läuft, so. Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück in Ausgelaufen.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Guten Morgen, Mäuschen.
Guten Morgen, mein kleiner Schnuffelbär.
Guck mal, was ich dir hier alles mitgebracht habe.
Was hast du mir denn mitgebracht?
Ich habe dir ein Pimmelbrötchen mitgebracht. Mm. Ich habe dir eine Schaumrolle mitgebracht. Da habe ich mir einfach mal so gedacht. Und dazu gibt es dann noch so ein bisschen, wenn du willst, auch ein Dinkelbrot, ein ganz frisches. Mm. Und dazu diverse Sachen zum Aufschnitt. Auch ein Nordseekrabbensalat. Mm. So.
Und also, hier, oh, ja, meine Freude, frischer Schnittlauch-Tomaten und Hüttenkäse.
So,
es gibt ja so wahnsinnige Menschen, die ja gerne körnigen Frischkäse essen.
Ja, dazu gehörst
du. Und das lieben. Ich liebe das. Ich finde das
und
total klasse.
Und jetzt möchte ich gerne wissen, was darf ich dir denn kredenzen, mein Schatz?
Ah, ich brauche erstmal ein flüssiges Heißgetränk.
Ja, hast du in der Hand. Da.
Ja.
Hau rein. Ja. Und nur?
Und dann werde ich mal versuchen, die Augen aufzukriegen.
Ja, hast du jetzt
Guten
auch?
Guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen. Ja, die Qual der Wahl.
Was
ne?
gibt's bei euch? Hm? Eigentlich hätte ich ja gerne ein Omelett gehabt. Ne?
Nee,
wenn
ne?
ich mal irgendwie.
Echt? Okay. Ja, nach dem Podcast.
Ah, heute Mittag.
Wir können ja, wir machen Omelett schön mit Pilzen und sowas.
Ich liebe Omelettes. Mögt ihr das auch so gern?
Mm.
So. Mit Pilzen und allem, was so der Kühlschrank hier
ist. Weißt du, echt, du, ich mache hier einen Tisch voll mit den leckersten Sachen und dann will sie ein Omelett. Das ist
so
unglaublich.
Ist
ja. Und das ist aber, ich finde das so elegant, das ist unser Thema. Ne? Entscheidung.
Ich bin ein Luxusweibchen.
Das weiß ich.
Weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen
ja.
bin. Ja, ich entscheide mich eben immer. Ich bin immer etwas kapriziös.
Bist du. Und du bist vor allen Dingen bist du immer emotional.
Immer.
Also Annika ist wirklich, du bist ein Gefühlsmensch.
Absolut.
Ja. Und das ist, und jetzt zum Thema Bauch oder Verstand. Und du sagst oft zu mir, Mensch, was fühlst du denn? Also was sagst du, also vom Gefühl her, wie würdest du dich denn entscheiden? Das hast du schon früher mal gesagt.
Ja.
Und ich bin nun so ein Kerl, Gefühl und entscheiden. Nee, ich muss doch denken, muss so eine Logik dann da. Und das ist eben das super spannende Thema, was wir heute haben, dass es ganz klar ist, ohne Gefühle gibt es keine Entscheidung. Und das sage ich jetzt schon, wenn irgendeiner bevorzugt Mann zu dir sagt, nun sei doch nicht so emotional bei deinen Entscheidungen oder überhaupt, kannst du ihm echt den Stinkefinger zeigen und sagen, Quatsch, weil ich so gefühlsmäßig drauf bin und weil ich so dicht an meinen Gefühlen bin, deswegen entscheide ich besser als du. So, Punkt.
Also gerade auch wenn man in der heutigen Gesellschaft hört, risikofreudig ist jemand, dass das ein Vorteil wäre.
Mhm.
Ein risikofreudiger Mensch ist meistens jemand, der schnell Entscheidungen trifft und oftmals mit Bauchgefühl. Es ist, wir leben allerdings auch in einer Welt, in der wir immer glauben, alles müsste objektiv sein.
Ja, ja.
Das sieht man schon alleine daran, dass wir, bevor wir jetzt einen Wasserkocher kaufen, werden erstmal 100 Bewertungen durchgelesen.
Jo.
Und dann guckt man sich das so an und dann liest man so lustige Dinge wie bei unserem Wasserkochen, ja, der Wasserkocher ist ja laut.
Ja,
Leute, das ist ein Wasserkocher. Wasser. Der macht ganz normale Geräusche wie ein Wasserkocher.
So.
Ne? Also,
aber
wisst
was,
ihr, ne? Blubber.
Also, ne, wir lieben unseren Wasserkocher, aber der hat irgendwie nach gefühlten 20 Jahren seinen Geist aufgegeben und dann wollte ich mir uns einen neuen kaufen. Und dann ging es aber los. So. Also, ne, die ganzen Preisvergleiche im Internet. Und ich wollte wirklich nur einen Wasserkocher haben. Nein, ich wollte vor allen Dingen keinen haben, der irgendwie ständig piept und ständig macht und tut. Ich will nur einen Wasserkocher.
Ja.
Das ist ja einfach Wasser kochen gut. So. Und das war schwierig. Und Ende vom Lied.
Ja, ich fand den ja toll, der an der Seite blaues Licht macht.
Ja, macht er ja.
Ja. Das rein emotional.
Nee, und Ende vom Lied ist, ich habe tatsächlich den gleich nochmal gekauft.
Ja.
Der funktioniert und stell dir vor, der kocht Wasser ohne zu piepen. Und ohne, dass ich da irgendwie noch, keine Ahnung, was machen muss.
Deine App anschmeißen oder ich weiß nicht was.
Mhm.
Dafür haben wir einen neuen Geschirrspüler vor einem halben Jahr. Leute, wirklich? Also die Entscheidung war voll daneben.
Ja.
Und wisst ihr, weswegen? Das Scheißding piept. Und zwar 8 Mal.
Beim zweiten Mal. Also der piept, dreimal und dann geht die Klappe auf, so, und dann dann kühlt er, weiß ich nicht, was er da so macht, also der kühlt er so vor sich ab. Und dann, wenn er dann damit fertig ist, dann piept er wirklich achtmal. Wir haben es mitgesehen, jetzt mal achtmal.
Ja, so macht Tilly mit Begeisterung abends das Schatzding an.
Ja.
Und das heißt immer irgendwann um Mitternacht oder keine Ahnung, fängt dieses Mistding an rumzupiepen.
Ja, nur der
Ganz Unterschied. Ehrlich,
ja, das
ich nervt. Bin schon am Überlegen, wie ich das Ding kaputt kriege.
Ja, nee, mach das nicht. Ja, so, wie,
warum, bitteschön, das reicht doch, wenn der einmal piept und sagt, hallo Jungs, ich bin fertig und Mädels. Ihr könnt wieder eure Tassen rausnehmen.
Ja, es ist aber
Nein, der mal. Muss achtmal piepen.
Ja, der Wieso? Kann, der wird, der, weil der das kann.
Ja.
Das hat bestimmt wieder ein Kerl entwickelt, der sagt, piepen ist geil und blinken ja, muss und ein machen.
Geräusch machen.
Und du, ich kann den auch mit meinem, der schickt mir auf meinem Handy, schickt er mir, das Geschirr ist fertig gespielt, hätte ich nicht gedacht.
Ja,
ist ja Wahnsinn.
Super.
Ja, ist
das
toll.
Nennt sich heute dann intelligent.
Das nennt sich, ja, künstliche Intelligenz.
Man hat einen Geschirrspieler, damit das Leben einfacher wird. Das war irgendwie die Fehlplanung.
Ja,
aber und da so denke ich dann manchmal, du kannst gar nicht so bekloppt denken, wie du, um alles zu wissen, was du für die Entscheidung brauchst. Also auf die Idee, dass so ein Geschirrspieler vor sich hin piept, bin ich echt nicht gekommen.
Nee, so.
So doof konnte ich gar nicht denken.
Aber, und
da merkt man mich altes Dinosaurierteil.
Aber altes Dinosaurierteil, was so viel schlimmer ist, du hast ja heutzutage dermaßen viele Optionen. Du hast ja, wenn du wirklich, du willst so ein Geschirrspieler und zwischen gefühlt Tausenden kannst du dich dann entscheiden. Du hast ja auch mal das Gefühl, wie ich mir entscheide, irgendwas mache ich ja verkehrt. Und jetzt, Leute, Achtung, Psychologie, es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass viele Optionen letztendlich weniger Klarheit bringen in die Entscheidung. Dadurch wird die Entscheidung auch schwerer, richtig stressig. Also wirklich viele Optionen bringen unser Gehirn so richtig in Fahrt. Mhm. Und mit dem Gefühl, wie ich es jetzt mache, ich mache es irgendwie verkehrt.
Ja, und es gibt viel zu viele Informationen und ich weiß immer gar nicht, ob diese Informationen für mich relevant sind. Dann kommen dazu, vieles ist ja auch persönlich gefiltert, weil das Beurteilungen oder Bewertungen von anderen Menschen sind. Mhm. Wie eben ist zu laut, was für mich jetzt nicht unbedingt ein Kriterium bei einem Wasserkocher wäre. Mhm. Ich meine, wir kannten den Wasserkocher, der machte ein ganz normales Geräusch, der blubberte halt leise vor sich hin. Mhm. Das ist so, dass man manchmal sagt, ist das jetzt für mich entscheidend oder nicht? Also will ich jetzt, muss ich das lesen oder lasse ich es sein? Wir haben und ich weiß, diese vielen, vielen Dinge, die überfordern einen.
Ja.
Und ich denke, du denkst an das Gleiche wie ich. Ja. Vor vielen, vielen Jahren sind wir mit der Transsib gefahren.
Transsibirische Eisenbahn, wir sind erst durch China gefahren und dann in Peking eingestiegen in die Transsib und dann durch Russland, durch Sibirien durch.
Und haben Pause gemacht in Irkutsk am Baikalsee. Mhm. So. Und dann sind wir da unterwegs gewesen, spazieren gewesen und dann haben wir uns überlegt, gehen wir doch mal hier drüben in dieses kleine Kaufhaus.
Ja.
Und dann sind wir da in das größte Kaufhaus am Ort Platz gegangen und
Was soll man sagen, ne? Das sieht aus, wie soll man das mal beschreiben, wie so eine Gartenlaube.
Ja, so ein bisschen. Mhm. Und dann haben wir uns das Angebot angeguckt und sind hängen geblieben bei Pfannen. Drei Pfannen.
Ja, groß, mittel, klein.
Groß, mittel, klein. Mhm. Das waren die drei Pfannen.
So.
Und wir standen vor diesen Pfannen und haben gesagt, Mensch, eigentlich, uns ist klar, wir sind es so gewohnt, eine Riesenauswahl zu haben, was ja auch irgendwo ein gewisser Luxus ist. Ist es auch.
Ja.
Aber letztendlich, dieses Reduzierte auf groß, mittel, klein ist auch nicht so schlecht.
Ja.
Ich glaube, uns beiden war klar, so ein Mittelweg wäre schön, aber weil das ist auch wirklich drangsalierend.
Mhm.
Vielleicht möchte ich eine mit einem Sandwichboden oder vielleicht hätte ich lieber eine aus Kupfer für bestimmte Dinge, die ich sortiere.
Ja.
Also es ist nun mal so, ich koche gerne und viel, also habe ich auch Spaß an schönem Kochgerät.
Mhm.
Aber es ist jetzt nicht alles entscheidend.
Mhm.
Groß, mittel, klein macht immer noch irgendwie eine Bratwurst. Und,
aber es ist lustig, ne?
Spiegelei. Also,
schon so lange her und das bleibt und uns konnten, wirklich noch so,
ja,
so ins
weil wir so erschüttert irgendwie waren, aber auch irgendwie gleichzeitig irgendwie so fassungslos, aber auch irgendwie irgendwie auch von einer Erschlichtheit eingefallen, angetan, weil dem in dem Moment auch klar war, du hast gar keine große Möglichkeit, dich anderweitig zu entscheiden.
Also keine Qual der Wahl und keine Entscheidungsfreiheit. Und das ist wieder so ein Punkt. Jetzt kommen wir drauf zurück. Dieses ohne Gefühle keine Entscheidung. Also wir glauben ja alle gern, dass wir ja so vernünftig sind, ne? Wir haben ja die Großen drin und denken und dann kommt der Satz, erst denken, dann entscheiden. So. Dann gibt's aber einen portugiesischen Neurowissenschaftler, Antonio Damasio. Ich dachte, das wäre Italiener, aber so Antonio Damasio. Nee.
Ja, Antonio Damasio.
Antonio Damasio ist Portugiese und der hat gezeigt, das stimmt nicht. Und das muss ich kurz erzählen. Der hat einen Patienten gehabt und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Descartes Error, also Descartes Fehler. Der hat also einen Patienten, der hat einen Unfall gehabt und da wurde der Frontallappen im Kopf geschädigt und der ist zuständig für die Gefühle. Das heißt, der hat einen ganz normalen IQ gehabt, Gedächtnis normal, Logik super, ne, einwandfrei und trotzdem zerfiel sein Leben. Warum? Der konnte keine Entscheidung mehr treffen. Und nicht, weil er zu wenig dachte oder weil er zu doof war, sondern weil er nichts mehr fühlte. Und das war eine Erkenntnis, die war revolutionär in den 90er Jahren. Also dieser Patient, der analysierte Termine nach Wetterlage, Verkehrsaufkommen, Effizienz, konnte brillant argumentieren, aber er kam zu keinem Entschluss. So. Und da sagte der Damasius ganz, ganz klar, die Emotion ist kein Gegenspieler der Vernunft, wie man immer so denkt, sondern Emotion ist das Bewertungssystem der Vernunft. So. Und jetzt kommt noch ein, und das ist auch revolutionär, der Damasius sagt, unser Körper markiert Erfahrung. Was immer wir irgendwie mal erlebt haben, ob es Unbehagen auslöst, ob es Freude auslöst, wie auch immer, das wird in deinem Körper gespeichert, sogenannte Bodymarker. So. Und die letztendlich.
Oder auch in der fachlich Somatikmarker,
genau. Somatischen Marker, genau. Und diese Marker helfen uns, die Option überhaupt erst zu gewichten. Also, ohne Gefühl kannst du bei einer Entscheidung keine Priorität setzen. Und ohne Priorität auch wiederum keine Entscheidung, ist ja logisch. Also, ihr seht, weswegen ich hier so, mir das so wichtig ist. Also, wenn du glaubst, du hast jetzt ganz logisch dich entschieden, und, so, Quatsch. Dein Körper hat schon längst, bevor deine Großhirnrinde überhaupt aktiv wird, hat dein Körper längst schon entschieden, ob es gut ist oder schlecht ist. Nur die meisten Menschen haben, besonders Männer, sind ja auch Menschen, haben das verlernt, auf ihren Körper zu hören. So. Okay, das war der Ausflug.
Dazu gibt es noch eine interessante Theorie von zwei Leuten, Valerie Rehner und Charles Brainard. Die haben sich in den 90er Jahren die lustige Fuzzy Trace Theorie ausgedacht.
Wie geil. Fuzzy und hört sich an wie so ein, gab es da nicht mal so ein Fuzzy, so ein Comic? Ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, irgendwie so, also auf jeden Fall heißt das ja diffus so ein bisschen, ne? Das heißt, Menschen entscheiden sich eher nach der Bedeutung als nach echten Zahlen und so weiter, selbst wenn sie sich Fakten besorgen. Am deutlichsten wird das eigentlich, wenn man sich überlegt, also du hast irgendeine Versicherung oder du hörst irgendetwas über ein neues Verkehrsmittel und da ist 10% Unfallgefahr und 90% Überlebenschance oder 10% Sterblichkeitsrate, irgendwie eine Krankheit. Ja, wir haben eine neue Pandemie und 10% Sterblichkeit, 90% Überlebenschance. Die wenigsten Menschen werden da ganz objektiv rangehen und sagen, naja, also 90% überleben ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Oder irgendwie so.
Das nehme ich mit.
Nehme ich mit oder sowas, sondern man hört nur 10% und diese Zahl wird alleine aufgrund von Sterblichkeit, aufgrund der Bedrohung unglaublich hoch und man sagt, das kann man nicht akzeptieren. Das ist so. Also es bekommt eine Bedeutung.
Ja.
Das heißt, da ist es jetzt ein sehr aufgeblähtes, also damit das deutlich wird, ein aufgeblähtes Beispiel. Aber wir urteilen nach dem, was uns die Zahlen emotional bedeuten.
Da haben wir wieder die Emotion.
Haben wir wieder die Emotion. Also selbst wenn wir versuchen, objektiv zu sein, sagen uns die Zahlen was. Also nehmt nur Arbeitslosenzahlen oder Rente oder Erhöhung oder wie viel Burger gekriegt jemand oder, ach, ich weiß gar nicht, wir werden täglich umschwirrt von Hunderten von Zahlen, aber wir haben alle ein persönliches, emotionales Verhältnis zu diesen Zahlen. Mhm. Für euch muss das gar nicht dasselbe bedeuten wie für mich jetzt. Vom Empfinden. Hm. Das ist ja auch der Grund, warum wir politisch unterschiedlich entscheiden. Die Zahlen sind die gleichen, aber wir sehen es unterschiedlich, wir interpretieren das anders.
Und eine mögliche Fehlentscheidung, wenn du, oh, komm, nehmen wir mal ein persönliches Beispiel, Annika und Fliegen. Aha, okay. Weil,
wieso sagst du das bei Fehlentscheidungen?
Nein, also Annika ist früher ganz, ganz viel geflogen und so und Round-the-World-Ticket zusammengeflogen und irgendwann hast du in deinem Kopf das Gefühl gehabt, das ist jetzt, du würdest das Schicksal herausfordern, wenn du noch weiter fliegst, hast aber auch schon ein paar beinahe Abstürze miterleben müssen, also da kam vieles zusammen, aber dir jetzt und
gern geflogen. Schon der erste Flug war für mich eine Katastrophe. Ich weiß,
aber trotzdem war die jetzt mit Wahrscheinlichkeit, ne? Also über die Autobahn zu brausen oder in den Flieger zu steigen, die Wahrscheinlichkeit, dass du heil ankommst, ist beim Flieger einfach höher, als wenn du über die Autobahn fährst.
Ich fahre auch nicht gern über die Autobahn.
Ich auch nicht. Aber
am schlimmsten finde ich das, wenn ich mit dem Auto fliegen soll.
Ach so. Du, was willst du?
Gibst mir mal Tee rüber. Ja,
natürlich, gib ich dir Moment.
Komm mal zu den wirklich die wichtigen Dingen des Lebens.
Es ist einfach in unserem Gehirn diese Möglichkeit, etwas Negatives zu erleben. Mhm. Oder etwas, auch bei, weiß ich nicht, bei Glücksspielen, irgendwas Negatives zu verlieren. Dieses Negative, das wiegt einfach schwerer. Ja. Das ist auch evolutionär vollkommen klar. Also alles, was irgendwie negativ, Bad News, das müssen wir besonders beachten, weil das könnte für uns gefährlich werden. Und das ist das Tolle. Also vergesst dieses, ich muss mal drüber nachdenken. Ja, bitte, ja, denk drüber nach. Aber da gibt's auch so eine Regel, wenn du viel Erfahrung hast, wenn du viel, also Annika kocht für ihr Leben gern und viel, wenn ich sie dann frage, was denkst du, was muss da noch rein, dann sagst du schon fast intuitiv, ja, mach mal ein bisschen so und dann, und das stimmt dann auch.
Ne? Ja, aber das ist ein Gebiet, auf dem ich endlose Erfahrungen und habe, frag mich auf anderen Gebieten nicht, da weiß ich ganz genau, dass ich da keine Ahnung habe.
Genau, aber das heißt, wenn du viel Erfahrung in einem Bereich hast und du musst schnell eine Entscheidung treffen, dann hör bitte auf deinen Bauch. Weil dein Bauch ist in dem Moment ist sowieso der Entscheidungsgeber und der hat in dem Moment mehr Recht und ist auch fitter und schneller als deine großen Rinde oben.
Was ich so interessant finde, in der Traumatherapie, wenn jemand jetzt sowas erlebt hat wie dein Beispiel, also dass die Emotionen, was die Entscheidungen betrifft, wechseln oder auch die Fakten, wenn das nicht so richtig funktioniert, aber auch auf anderen Gebieten, wenn man zum Beispiel als Kind nicht gelernt hat, auf bestimmten Gebieten Entscheidungen zu fällen. Stell dir vor, du hast eine Familie, die dir alles abnimmt, die ständig dir sagt, was du anziehen sollst, was du sagen sollst, wann du aufstehst, was du frühstückst, es ist alles erledigt. Du bewegst dich eigentlich nur in diesem vorgesteckten Rahmen. Dir wird sogar das Geburtstagsgeschenk für deinen Freund oder deine Freundin beim Kindergeburtstag in die Hand gedrückt. Du wählst das nicht selber aus.
Ja.
Das heißt, du kommst irgendwann als Jugendlicher oder sogar als Erwachsener raus und hast überhaupt nie gelernt, wie du wirklich Entscheidungen triffst. Der beste Weg, wie dann ein Therapeut zum Beispiel, auch mit jemandem, der krankheitsbedingt das macht oder so, mit jemandem arbeitet dann, ist ja über die Emotionen.
Ja.
Du fängst ja an auf einem Gebiet, was erstmal sicher ist. Also nehmen wir mal an, einfach die Entscheidung, du kommst aus dieser Erziehung und du sitzt in deiner ersten Wohnung, das war haarsträubend, die zu finden. Jetzt sitzt du weißt gar nicht, wann sollst du ins Bett gehen? Zu Hause wurdest du ins Bett geschickt. Wann soll ich den Wecker stellen? Erstmal richtest du dich nach dem, was du kennst. Aber irgendwann merkst du, du bist morgens todmüde. Also immer um 6 aufstehen, ist das eigentlich wahr? So, und dann sitzt du beim Frühstück und dir schiebt sich nicht plötzlich Kakao irgendwo hin und du überlegst, eigentlich mache ich gar kein Süßes zum Frühstück. Was entscheide ich jetzt? Wie entscheide ich mich überhaupt? Wie mache ich das? Und da ist es das Wichtigste, auf deinen Körper zu hören.
Ja.
Da sind wir wieder. Und zwar nicht, was ist richtig oder falsch, sondern was fühlt sich besser an.
Und da musst du erstmal Zugang zu finden.
Also das geht schon in kleinste Bereiche. So nach dem Motto, auch als Steigerung am nächsten Morgen fühlt sich das mindestens 1% besser an als gestern. So ein Hauch. Dann bist du schon im sicheren Bereich. So lernst du das. Wir haben ja eigentlich alle so einen internen Kompass, den wir immer mal gelernt haben. Es ist nicht so, dass du da keinen Kompass hast. Er ist bloß nie wirklich trainiert worden.
Der ist verschüttet, ja.
Es gibt natürlich auch Teilbereiche, bei denen dir Selbstständigkeit abgenommen wurde. Nimm zum Beispiel nur mal irgendwann, du bist in einer Familie aufgewachsen oder dann später auch im Beruf, wo man dir gesagt hat, du bist eine Frau, du musst nicht studieren, du heiratest sowieso. Das war bei den
Vorangegangenen. Das war früher so, ne? 50er Jahre so.
Ja, genau. Generation noch sehr, sehr angesagt. Das kannst du sowieso nicht. Oder, wie wird gesagt, ein Geschäft leiten, das kannst du nicht. In unserer Familie, wir haben zwei Brüder, du bist zwar das älteste Mädchen, aber einer der Brüder wird es übernehmen, weil der ein Geschäft singt. Das muss gar nicht stimmen, aber es wird so gehandhabt, weil du bist ja eine Frau. So, das heißt, man hat dir eigentlich immer abgesprochen, dass du auf diesem Gebiet bewandert bist. Das heißt, entweder du übernimmst diese Einstellung und lernst für dich, dass du wirklich keine Entscheidung auf dem Gebiet fällen kannst. Du gehst mit dieser Einsicht weiter durch dein Leben und sagst, ja, also geschäftsmäßig kann ich keine Entscheidung treffen. Bin ich zu blöd zu, bin ich Frau. Oder du sagst, jetzt erst recht. Das ist dann die Reaktanz, die kommt. Wir kennen das auch alle aus solchen Gebieten, wo dir erzählt wird, also gerade bei Frauen zum Beispiel, also wenn du immer weiterhin hellblau anziehst, das macht dich alt, ne? Und also hat ja eigentlich jemand gesagt, dass das aufträgt und du musst schon Kleidung tragen, die deine Makel verdeckt und du siehst ja recht proper da drin aus. Also wenn das jemand jeden Tag tut, es gibt so Mütter, die sind da sehr gut drin, die dir auch gleich, also zum 12. Geburtstag die Kalorien-App schenken.
Ja, oder reizen,
die,
ne?
Ja, ganz toll. Oder die oder der Vater, der immer sagt, naja, also wer guckt denn dich bitteschön an? Oder der erste Freund, der dir sowas erzählt, zieh dich bloß nicht aus, mach das im Dunkeln. Das sind so Sachen, wo du wirklich dann auch 3 Schritte zurückgehst und wo du irgendwann in einem Klamottenladen stehst vor den Garderobenständern und nicht weißt, wie dein Geschmack ist. Du weißt nicht, was du kaufen sollst oder willst. Du fragst dich, was ist richtig, was ist falsch, was trägt auf. Du fragst dich nicht, worin fühle ich mich selbstbewusst, worin fühle ich mich wie ich selbst. Erst wenn dieser Gedanke da oben ankommt, dann merkst du, wie du Entscheidungen treffen kannst. Es hat nichts mit Fakten zu tun, nichts mit der Außenwirkung. Es hat mit dir zu tun. Ja. Du musst zu deiner Entscheidung stehen. Wenn du dich dazu entscheidest, das und das zu tun, steh dazu.
Ja.
Das ist dein Ding, das ist deine Klarheit und nichts.
Und es dauert manchmal so ein Prozess.
Oh,
also, und weil du es gesagt hast, also ne, schlechte Intuition das entsteht durchaus durch zum Beispiel alte Traumata, die du erlebt hast. Was du eben beschrieben hast, wenn du so aufgewachsen bist, dann hast du auch plötzlich Angst vor allen möglichen Sachen. Angst ist sowieso ein schlechter Berater und ist was Entscheidungen sowieso nicht gut. Und oder starke Verlustorientierung, ne, dass du denkst, ich muss sowieso aufpassen, ne, das Leben ist schwer und das Leben ist gefährlich und und da kommt so ein Phänomen, was ich auch im Job öfter mal so erlebe, dass es Menschen gibt, die haben so Angst, alleine eine Entscheidung zu treffen. Weißt du, die fragen dann nochmal hier und fragen nochmal da und was meinst du dazu? Das nennt man so psychologische Verantwortungsdiffusion. Das heißt, die Hoffnung, dass je mehr Meinung ich mir einhole, umso sicherer muss auch meine Entscheidung sein, umso richtiger wird sie sein, die steckt dahinter. Aber das ist Pustekuchen. Das ist kein Kriterium. Vor allem ist
es kein Charakterfehler.
Nein,
die meisten Menschen denken, ich kann mich nicht entscheiden, das ist irgendwo, ich bin unsicher oder so. Es ist eine logische Überlebensstrategie, die irgendwann in deinem Leben mal sinnvoll war.
Ja.
Vielleicht im anderen Job, zu Hause, in der Partnerschaft. Wenn Unsicherheit aufgewachsen ist, der braucht erstmal Sicherheit, bevor er wählen kann.
Ganz genau. Und dann gibt es auch so eine Kontrollillusion, ne? Also je mehr ich mich dann wieder mit anderen denn und Meinungen einhole, umso höher ist dann auch die Kontrolle, die ich dann habe. Umso weniger muss ich Angst haben, dass meine Entscheidung ein Fehler ist und daneben geht. Aber es ist auch nur eine Illusion.
Also naja, vor allen Dingen beurteilt dann wieder jemand anderes, wie meine Entscheidung war.
Jo.
Wenn ich sage, war das ein Fehler, dann meine ich ja meistens, wie beurteilen andere das?
So.
Natürlich kann ich für mich selber sagen, das war jetzt aber ein Fehler. So wie man das manchmal macht, dann sage ich das zu mir selbst. Dann weiß ich, ja, doof gewesen, blöd gewesen.
Aber es ist auch so. Ja, und das ist alles so Angstreduktion, Konfliktvermeidung. Ne? Und dann kann ich ja sagen, hallo, war nicht nur meine Entscheidung, das hat ja Müller, Schulze, Meier, die haben genauso entschieden. Also bitte, ne? Also mach mich hier nicht runter, das ist so mein Ding. Wisst ihr, auch da sich auf die Schliche zu kommen, warum habe ich nicht, das ganz psychologisch, den Arsch in der Hose zu sagen, so, ich mach das jetzt, wenn es daneben geht, je nachdem, darf natürlich nicht dramatisch sein, aber was soll passieren, außer dass ich vielleicht einen Anschluss bekomme, aber ich lerne draus aus den Fehlern, entwickle mich weiter und werde dadurch sicherer auch. Ah.
Vor allen Dingen, es gibt eben keine falsche Entscheidung in dem Sinne, wenn man dann für sich selber sagt, das war nicht okay. Ja, aber dann weißt du doch, wie es nicht okay ist.
So, du hast
also
so
dann
oder
hast
so
du
gewonnen.
Wieder einen Weg gefunden, was du das nächste Mal in deiner Lebenserfahrung weißt, dass du es nie wieder so machen wirst.
Ja.
Aus die Maus, nächstes.
Ja.
Also so dran hängen ist gar nicht so richtig. Also vor allen Dingen, irgendwann muss man auch mal loslassen. Was hast du mir erzählt? 60-70%, ne? 70% sollte man wissen. Wie war das?
Das ist so dieses so good enough to go. Also gerade auch im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Es ist ein wichtiges Thema in vielen Firmen. Du kannst ja durch künstliche Intelligenz immer das Gefühl haben, ich muss noch weiter recherchieren. Mhm. Ich muss noch weiter gucken. Und dann sagt die KI dir noch verschiedene Wege, verschiedene Antworten. Dann bist du total verunsichert. Und dann gibt's Menschen, die sagen, also ich muss es 120%ig haben. Dann erst lege ich los. Und heutzutage geht die Richtung eher, 70-80% ist good enough to go. Das reicht.
Das reicht, um erstmal eine Entscheidung zu fällen.
Du kannst nochmal diese Kontrollillusion, je mehr ich frage und 120 und da muss es doch stimmen. Und da muss man, das nennt man auch noch ein Wort, Ambiguitätstoleranz. Das heißt, die Toleranz damit umzugehen, mit Unsicherheiten umzugehen. Und die nimmt ab. Also das ist auch schon mit einer Nebenwirkung von der KI, in der wir leben. Dieses Gefühl, wenn du dich da so richtig einmischst, es ist ja nie so 100%ig. Die KI kann dir nochmal wieder was obendrauf legen. Wenn du eine Entscheidung fällst, 3 Sekunden später ist die Entscheidung von jemand anderen vielleicht revidiert worden oder wie auch immer. Ja. Also dieses
Und
Leben,
Ambiguität heißt, bedeutet was?
Ambiguität, das heißt, sowas wie, du musst mit Doppeldeutigkeit noch umgehen können, mit Unsicherheiten umgehen können. Also, dass es nicht so ein Fakt gibt, sondern dass es immer so Wahrscheinlichkeiten gibt. Und das hassen
viele
Fakten,
Menschen. Verschiedene, dass es differenzierter ist. Und
ganz
die Ambiguitätstoleranz ist eben das Können, mit Unsicherheiten umzugehen.
Genau, und dann eben sagen, okay, ich weiß, dass es wird vielleicht noch mehr Informationen dazu geben, aber jetzt scheiß der Hund drauf, ich kaufe jetzt den Wasserkocher oder die Bratpfanne, ist mir egal. Und dann gucke ich auch nicht mehr hinterher, ob es vielleicht noch irgendwo das billiger gibt, ob es ein neues Modell gibt, sondern dann ist es so. Also ihr wisst, was ich meine, man kann sie verrückt machen. Mit diesem Gefühl, es könnte noch was Besseres geben, es könnte noch was anderes, was Billigeres wo geben. Leute, alles Lebenszeit, die dabei drauf geht.
Aber es ist natürlich auch eine gewisse Stimmung in unserer Zeit.
Mhm.
Es ist ja extrem unsicher und auch irgendwie bedrohlich. Und diese Unsicherheit ist, als ob wir in einer ständigen Schwebe sind. Also ich glaube, das grundsätzliche Lebensgefühl ist irgendwie stressvoller gewesen. Das heißt, dass wir alle irgendwie mit dieser Ambiguitätstoleranz
haben. Ja, haben wir. Und mit, Entschuldigung, wir wissen, was jetzt gerade in der Welt passiert.
Mehr oder weniger,
aber jetzt was wieder, ne? Israel und USA.
Ja, aber
und
du weißt hundertprozentig, dass du nicht alles weißt.
Nein. Aber das, was ich schon weiß oder was ich lese, was ich glaube zu wissen, das reicht, das ist schon mehr als genug.
Ja, ich habe so einen Glimps, ne? so einen Eindruck davon.
Ja.
Und ich weiß einige Teile, die man mir irgendwie serviert hat. Aber das ganze Bild habe ich ja nie als kleiner Bürger.
Und deswegen, wenn du das Gefühl hast, ich muss erstmal die Fakten haben, bevor ich mich für irgendwas entscheide, das bedeutet echt Dauerstress.
Ja.
Das bedeutet auch Mental Load. Das bedeutet, dein Gehirn ist ja ständig am Rotieren. Und wenn du die Entscheidung gefällt hast, dann womöglich nicht mit dem Gefühl so, jetzt ist gut, das hat es gefällt, jetzt ist egal, sondern na, ob das richtig ist, hoffentlich gibt es keinen Ärger, bla bla bla, kannst du schlecht schlafen, nimmst es mit in die Träume rein, dieser ganze Kram. Also Entscheidungen sind heutzutage schwieriger, weil komplexer. Und jetzt wieder zurück zu unseren Gefühlen. Also je dichter und je mehr du mit deinen Gefühlen in Kontakt stehst, umso einfacher, umso richtiger werden auch deine Entscheidungen sein. Ich finde, das ist eigentlich der zentrale Satz jetzt von unserer kleinen Sendung. Und das kannst du eben lernen. Das kannst du von klein auf lernen. Ne? Also das ist auch eine Erziehungssache. Ob du in der Erziehung Glück gehabt hast und deine Eltern haben nicht gesagt, nun heul nicht so rum. Oder du immer mit deinen Gefühlen oder sowas. Oder Indianer, jetzt kennt keinen Schmerz, was so für Jungs immer so gerne genommen wurde. Dann verhinderst du den Zugang zu deinen Gefühlen. Und das musst du dann nachher mühsam dir wieder antrainieren.
Ja, ne?
Annika lacht ja mal, weil ich habe irgendwie so einen Emotionschip reinbekommen in meinen Kopf. Ich stehe jetzt zu meinen Gefühlen. Leute, wenn das traurig wird im Kino. Ich war mit Christine letztens im Kino, die war da ganz cool, hat das Popcorn weggehauen. Ich habe geheult, weil es war so traurig und das war so schön und so. Und dann, ja. Ich habe mich auch angeguckt, was ist denn mit dir los? Ja, ne?
Ja.
Du findest es gut, ne?
Ich finde das großartig. Ich finde das absolut großartig, weil wir sind alle, ob Männlein oder Weiblein, emotionale Wesen.
Bitte.
Und ich sehe ja oder habe auch gesehen, wie man Jungs erzieht und finde das eigentlich eine fast eine Gewaltanwendung.
Sag ruhig, das ist so emotionaler Missbrauch zum
Teil. Ist es. Ihnen zu verbieten. Jungs weinen doch nicht. Wem fällt so ein Scheiß ein?
Das ist immer noch.
Also wieso nicht? Natürlich.
Ja, ja.
Natürlich tust du das. Ja. Und genauso wie Mädels. Es ist jetzt eher eine Charakterfrage. Und nicht eine Frage, ob Männchen oder Weibchen, sondern eher eine Charakterfrage. Bin ich jemand, der eher wütend wird? Oder bin ich jemand, der eher ruhig reagiert oder bin ich jemand, der nah am Wasser gebaut ist, aber letztendlich ist es ja keine Frage, ob ich ein Männchen oder Weibchen bin. Ich finde das eigentlich nur Unverschämtheit, dass man Jungs immer noch so erzieht, weil man ihnen damit die Möglichkeit nimmt, ein Ventil zu finden.
Ja.
Das Heulen oder Weinen oder emotional sein hat ja einen Vorteil.
Ja, du signalisierst dem
es
anderen
hilft
so.
Bei Entscheidungen.
Das
mal so ganz by the way.
Nee, it's not by the way, das ist ja zentral.
Ja. Ja.
Das heißt, jetzt machen wir ein großes was auf. Also wenn, gerade weil noch viele Männer eben Entscheidungsträger sind in der Politik, in der Wirtschaft, wären die emotional dichter an ihren Gefühlen dran, dann würden so manche Entscheidungen sicherlich besser laufen. Oh, es tut mir leid, aber wenn ich mir vorstelle, Trump wäre jetzt so ein emotionaler Mensch im Sinne von auch seine Weichen und seine Traurigen und so, und er würde heulen, ich glaube, er würde so manche Entscheidungen anders fällen. Behaupte ich einfach mal.
Natürlich, aber oder wahrscheinlich wäre er nicht da, wo er jetzt ist.
So ist es.
Weil er dann wahrscheinlich vielleicht ein sympathischer Mensch wäre. Aber der Mensch zeichnet sich ja wirklich ohne jede Empathie aus. Wenn du Gefühle entwickelst und Emotionen zulässt, ist Empathie ja ein Gefühl.
Ja.
Das hat einfach damit zu tun, dass du andere Menschen siehst. Und natürlich, wenn du emotional bist, siehst du auch die Emotionen anderer Menschen.
Und du fühlst mit. Das ist ja dieses Mitschwingen, dieses Empathische. Ne?
Und so ein Narzisst wie Trump kann sich das gar nicht vorstellen. Wenn da jemand irgendetwas sagt, was nicht wie in seinem Sinne ist, dann ist das ein Irrer, ein Verrückter, ein kranker Typ. Ja. Und da hat er auch sofort die Beleidigung. Ganz egal, ob das Männchen oder Weibchen ist, Schauspieler, irgendwer, oder taut der den um die Ohren. Das ist dem völlig egal. Der kann sich absolut nicht benehmen. Also dieses altmodische sich benehmen können, freundlich, höflich zu sein, gilt für den irgendwie
nicht
mehr.
Nein, das sind Zeiten von Schwäche.
Ja, und dann merkt man, dass so ein Mensch ein ganz armer Wicht ist. Der ist innerlich ist der so verdorben, eine olle Rosine.
Ja. Aber so, ja, also das
aber in einer männlich dominierten Welt kommt das ja immer noch gut an.
Anscheinbar, ja.
Weil wir sind ja alle so tough und wir sind ja alle so emotionslos. Und wir müssen ja auch Geschäfte so führen. Und wir haben dieses Ideal, guck der Merz an oder sowas, ne? Also es sind alles so Typen, die irgendwie so auf Büroklammer machen. Und irgendwie ist das wohl für manche Menschen irgendwie erstrebenswert. Oder es gibt ihnen Sicherheit, sagen wir so. Jemand, der nur nach Faktenlage geht und sehr analytisch und
perfekt,
der muss doch, so ein emotionaler Mensch. Du merkst das, wenn Menschen andere abwerten wollen, dann sagen sie auch gerne, oh, du bist jetzt aber dramatisch.
Ja.
Oh, du bist jetzt aber emotional.
Sei doch nicht so emotional.
Sei doch nicht so, ne? Oh, du immer mit deiner Opferrolle, du immer mit deiner Angst. Also immer, sei doch nicht so emotional. Das kommt, also gießkannenartig dann. Und komischerweise ist das immer eine Abwertung.
Ja.
Wo ich immer denke, wenn jemand zu mir sagt, du bist immer emotional, bist du mal sagen, yes!
Aber das, das ist wirklich eine Männerdenke, ne?
Ja.
Das ist so, wenn ich mir so angucke, wie du bist ja nun super emotional und das meine ich nicht negativ, gar nicht. Also wenn Annika liest oder irgendwas guckt und du hörst es aus dem anderen Zimmer, wie sie lacht, wie sie weint. Also du tauchst ja ein in diese Welten, du liebst es ja auch.
Oh, natürlich.
Und diese Krimi-Welten auch, ne, die besten Krimi-Autoren sind Frauen.
Na klar.
Agatha Christie, Val McDermott. So diese ganzen, ne? Val McDermott hat ein Interview und ist ja eine schottische Mutti, darf ich mal so sagen. So
sieht das jedenfalls ist Mutti, also...
ist Mutti und sie sagt in einem Interview, I love to kill, yes baby.
Steht da mit ihrer grauen Dauerwelle mitten in der Küche, weißt du, Mutti, so richtig so. Oder ich liebe es, umzubringen.
Ja.
Super, ja. Aber wir machen das eben im Kopf.
Ja.
Wir spielen das einfach durch und dann ist gut. Machtgelüste müssen wir nicht im täglichen Leben ausleben.
Nein. Nee.
Das ist eine Variante, die kann man mal so durchspielen und dann ist gut. Genauso wie wir auch manchmal andere Fantasiewelten durchstimmen. Das können wir in Filmen und dann sind wir mal als Prinzessin unterwegs oder haben viel Geld in der Vorstellung. Das ist einfach nur eine Vorstellung, eine Fantasiewelt.
Ja, und du lebst dann Gefühle aus, die du im Alltag eben nicht ausleben kannst oder nicht zeigen darfst, wer auch immer das verbieten, oder du hast es gelernt, sowas zeigt man nicht, aber so.
Ja, und das ist schon irgendwie.
Und wir Jungs, jetzt ist wirklich jetzt ganz allgemein, ne, versteht uns richtig, also es gibt natürlich auch da Ausnahmen und so, aber ich kenne schon so einige, nochmal zurück, dieser Perfektionismus. Das alles so perfekt ist ja auch eine Angst von Angstvermeidung, klar, ne? Je perfekter es ist, umso weniger kann es schiefgehen. Das führt zu etwas, was wir Psychologen auch Entscheidungsparalyse nennen. Du kannst dich dann nicht entscheiden, weil, könnte ja noch besser gehen. Habe ich vorhin schon gesagt, ist mir aber wichtig. Gerade auch in diesem ganzen IT-Bereich zum Beispiel, wo ich mich ja auch drin tummle, sind viele Perfektionisten, bitteschön. Ich möchte auch, dass ein Chirurg perfekt ist, Aber auch die wissen, wenn es schwierig wird, dann musst du auch manchmal improvisieren. Da musst du gucken, wie kriegst du das mit deinen Bordmitteln hin. Und dann ist es vielleicht nicht perfekt nach Lehrbuch, aber Gott, wer halt hat recht, ne? Also Perfektionismus killt Entscheidungsfreudigkeit.
Ich werde das nie vergessen, als ich nach der OP aufwachte, nach meiner Bauch-OP. Und dann mein Operateur mit mir sprach und sagte, ja, also ich musste mir da eine Naht einfallen lassen. Also das stand nicht im Lehrbuch.
Ah.
Und er hat mir damit das Leben gerettet,
ja.
Dr. Brügge.
Ja.
Vielen Dank, ewig.
Ja.
Er hat auf ewig, kriegt er von mir das goldene Stethoskop. Also ganz ehrlich, das ist so, da ist dann wieder der Zusammenfluss von Können, Wissen, aber auch Intuition gefragt. Ja. Und ich glaube, jeder von uns hat das schon mal erlebt. Du rennst zu 10 Ärzten, keiner hat die richtige Diagnose und dann hast du so jemanden vor dir, wo du das Gefühl hast, das ist wirklich ein Heiler. Oder jemand, der wirklich, wo du denkst, ja, das ist richtig bei dem. Der sollte wirklich Arzt sein. Der guckt dich an und sagt, ja, das ist auch Quatsch, das ist so und so und so. Und auf einmal geht das. Und auf einmal ist die,
und dann egal auf Behandlung an. Jo, und egal auf Lehrmeinung oder wie es dann im Lehrbuch steht, dann wird eben intuitiv eben halt auch.
Es kann auch mal eine Schwester sein, die plötzlich im Krankenhaus sagt, nee, also das Medikament gebe ich nicht.
Ja.
Oder, also da müssen wir noch mal drüber sprechen. Das scheint mir irgendwie verkehrt zu sein. Ja. Oder hier würde ich aber mehr. Und die das dann auch sagen und tatsächlich, wo dann auch andere zustimmen und wo du merkst, also die vertrauen da auch so ein bisschen ihrem Gefühl, ihrem Bauchgefühl. Und ich empfände es als toll. Ich bin ja selber jemand, der auch sehr viel liest und viele Fakten mag. Das heißt, ich informiere mich schon über irgendwas. Ich würde mich nicht für eine Versicherung entscheiden, wenn ich nicht vorher alles gelesen hätte. Aber letztendlich die Entscheidung fällt dann, wenn ich weiß, da sind drei und die haben ähnliche Geschichten, dann fällt das doch eher so von dem, was mir am sympathischsten erscheint.
Ja, und da sind wir wieder auf der Gefühlsebene. Ja. Das ist genauso, wenn ihr eine Psychotherapie beginnen wollt oder sowas. Es ist doch wirklich, glaubt mir, das A und O ist, ob ihr das Gefühl habt, der Therapeut, die Therapeutin versteht euch, die haben, also ihr seid so auf einer Wellenlänge und ihr fühlt euch wohl. Da haben wir wieder das, und da gibt's auch genügend Studien drüber, dass das entscheidende Kriterium für einen Therapieerfolg ist. Welchen Zauber wir dann so machen, therapeutisch, ja, ist auch wichtig, sie sollen noch ausgebildet sein, alles gut. Aber das Kriterium, ob euch geholfen wird oder nicht, ist rein eine emotionale Geschichte. Nämlich kommen wir zusammen, weil wir uns verstehen, versteht mich der Therapeut, die Therapeutin und umgekehrt verstehe ich den auch. Das ist entscheidend. Und nicht so sehr, ob sie tiefenpsychologisch, verhaltenstherapeutisch, psychoanalytisch, keine Ahnung, was alles gibt.
Also ich habe mal nachgeguckt, ob es irgendwelche Daten oder so gibt.
Ja,
gibt es nicht direkt. Aber es gab ein Experiment. Und darüber wurde in der Wirtschaftspsychologie aktuell berichtet. Und das war ein Uni-Experiment. Da haben 65% der Teilnehmenden das beste Ergebnis erzielt, wenn sie intuitiv entschieden. Aber im Gegensatz zu 26% bei rein rationalen Abwägungen. Also es heißt zumindest, dass Intuition effektiver war.
Ja.
Das ist jetzt keine absolute Zahl und gilt nicht für die Bevölkerung. Aber dass alleine diese emotionale oder intuitive Entscheidung doch irgendwie etwas besser war. Und es gab eine Studie von der HMU in Düsseldorf, Krefeld, die zeigte, dass Menschen, die intuitive Entscheidungen getroffen haben, sich zumindest danach glücklicher und zufriedener fühlten als rein rationale Entscheidungen. Also Bauchentscheidungen können psychologisch positivere Ergebnisse haben. Ne? Das Max-Planck-Institut hat herausgefunden, dass Menschen neigen dazu, in Bereichen, in denen sie Erfahrung haben, ist das, was du vorhin gesagt hast, eher dem Bauch zu vertrauen,
so ist es.
Aber in unbekannten, neuen Situationen eher rational vorzugehen.
Das ist auch klug.
Und das finde ich, das ist sehr klug, wenn wir das so machen.
Ja.
Und das Interessante fand ich, dass Menschen manchmal auch ihre Intuition überschätzen. Psychologische Untersuchungen haben gezeigt, dass viele Menschen glauben, ihre Intuition sei sehr zuverlässig. Aber diese Einschätzung stimmt nicht immer mit objektiven Ergebnissen überein. Mhm. Also das kann dir genauso passieren. Mhm. Also glaube ich, dass dieses Hybridmodell ist
die irgendwie Mischung, gut. Die Mischung, ne? Macht es. Ja, und genau
ich besorge mir ein paar Fakten und dann lasse ich aber auch meine Intuition sprechen. So eine Mischung aus beiden macht es.
Und unterm Strich, so sagt auch die Wissenschaft, wenn jetzt Verstand oder Bauch, tendenziell eher dem Bauch zu hören.
Ja.
So. Apropos Bauch. Ich habe irgendwie noch Hunger, du. Haben wir jetzt genug hier? Haben wir euch jetzt genug Entscheidungsmöglichkeiten, Erklärungen gegeben? Ich denke
also
mal,
vielleicht
oder hast du noch
zusammenfassen.
Irgendwas?
Lasst euch nicht erzählen, wenn ihr eine Bauchentscheidung trefft, dass das dumm wäre. Also Bauchentscheidungen sind keineswegs dumm, emotional und damit dramatisch und irgendwie, keine Ahnung. Ja, hast du denn alle Fakten eingeholt? Ja, kann man ja mal machen, man kann ja mal lesen, aber letztendlich kann man auch sagen, ich will das alles gar nicht wissen. Ich will nicht wissen, ob dieser Wasserkocher jetzt piept, quiekt und ich weiß nicht was. Also Wasserkochen, nehmen wir doch das tolle Modell noch
und mal. Alle Fakten wirst du nie zusammenfinden, nein, was immer neue gibt und deswegen good enough to go.
Ne? Und das reicht nämlich dann auch. Also ich finde das eigentlich recht gut,
ja,
das so zu machen. Ne?
Mhm. Und ich habe jetzt mein Bauchgefühl hat mir gerade gesagt, oh ja, ich werde mir jetzt noch schön eine frische Scheibe von dem Dinkelbrot holen. Und vielleicht, und ja, und mal gucken.
Und ich werde jetzt in den Hütten gehen, so ein bisschen krabbeln. Ich habe einen coolen
Appetit. So, in dem Sinne, komm. Jetzt haben wir jetzt genug gequatscht hier.
Ja. Weil wir ihr ja wohl wie ihr ja hoffen, wohlmeinend mitbekommt. Wir kauen euch nicht mehr die Ohren
voll. Nein, tun wir nicht.
Weil das war immer so schwierig.
Nee, aber wir sind ein bisschen schneller jetzt. Wir sind ein bisschen schneller, damit wir.
Und damit wir dann endlich essen können. Das heißt, wir schieben uns immer vorher schon ein bisschen was rein.
Ja.
Machen dann, sitzen beim Frühstückstisch und naschen vielleicht mal so ein bisschen.
Ja, weil wir höflich sind. Genau. Ja. Also, ihr Lieben, ne, was sollen wir sagen? Gute Entscheidung, denkt dran und lasst euch nicht verarschen. So.
Genau, ihr Lieben. Entscheidet euch für das einen war ein schönen psychologischer Sonntag. Schluss. Entscheidet euch für eine schöne Woche.
Jo.
Und entscheidet euch vor allen Dingen, am nächsten Sonntag wieder einzuschalten, wenn es heißt
Psychologen beim Frühstück. Los ist. Bis dann.
Bis dann. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.